Wir haben jetzt so viel Zeit in Online-Meetings verbracht und in jeder Arbeitswoche kommen noch ein paar Stunden dazu. Es gibt sogar eigene Wörter für die negativen Effekte dieser Konferenzen, wie zum Beispiel Zoom-Fatigue.
Fatigue? Zoom-Fatigue?
Ja, Zoom-Fatigue, ja.
Helf mal also, unseren jüngeren Zuhörern und Hörern auf die Sprünge, bitte.
Ja, das meint, dass man nach solchen Konferenzen oft total erschöpft und geschlaucht ist, obwohl man eigentlich nur in den Bildschirm reingeguckt hat.
Ah, Fatigue klingt natürlich auch viel vornehmer als erschöpft. Reisekosten stellen wahrscheinlich und auch Homeoffice-Fans lieben natürlich aus nachvollziehbaren Gründen Online-Meetings. Wenn wir ehrlich sind, sind die ja auch ziemlich praktisch, ne?
Nein, die meisten sind weder produktiv noch notwendig. Das ist meine steile These nach ein paar Jahren im Beruf und in der Beratung. Und darum geht's heute in unserem Podcast Nahbetrachtung, wie man nämlich doch was draus machen kann und wie man das doch besser machen kann. Und am Mikrofon für Sie Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Und natürlich Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Bügeln, in Online-Shops surfen, die WhatsApp-Gruppen vom vergangenen Wochenende nachlesen. Viele Menschen sind produktiv in Online-Meetings, aber leider nicht im Sinne der Konferenz oder im Sinne des Unternehmens.
Ja, und das liegt aber, wenn wir ehrlich sind, selten an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern vor allen Dingen an denjenigen, die solche Meetings leiten.
Tom, deine Coaches berichten oft von, na sagen wir es mal ganz vornehm, eher unproduktiven Meetings, die einen doch in schlechter Stimmung zurücklassen. Was sind denn da so die Klagen und Beschwerden?
Ja, die Klagen und Beschwerden sind natürlich, dass es keine echten Regeln gibt. Und man mag das vielleicht gar nicht so glauben, dass es wirklich wichtig ist und alle nutzt, wenn man zu Beginn des Meetings, unabhängig jetzt von der Unternehmenskommunikationskultur, klare Regeln festlegt und sagt, pass auf Leute, das und das ist die Zielsetzung, so und so lange haben wir angesetzt. Wir machen das mit den Wortmeldungen wie folgt und ja, einige scheuen sich da auch davor, weil sie sagen, ja, aber wir haben doch hier eine lockere Gesprächskultur und warum soll ich denen denn dann sagen, ihr müsst die gelbe Hand vorher heben und ja, das geschieht dann zwar aus gutem, ja, aus guter Absicht heraus, aber während des Meetings merkt man dann, dass es im Endeffekt alle nervt.
Aus psychologischer Sicht ist die Sachlage relativ klar, dass mit dieser offenen Gesprächskultur und wir sind hier mal locker und humorvoll, das kannst du in Online-Meetings schlicht knicken. Das klappt einfach nicht. Es ist nicht locker. Es ist locker, wenn ich eine lockere Atmosphäre in einer Präsenzveranstaltung habe, weil da habe ich Nachbarn, da habe ich vielleicht auch einen Kaffee und einen Keks und egal wie old der ist, da gibt es irgendwas zu erzählen und ich habe sogenannte implizite Kommunikation mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn. Das ist doch alles weg, wenn ich alleine nur in die Kamera gucke. Das heißt, wenn mir wirklich einer als Leiter eines solchen Meetings erzählen möchte, wir wollen eine lockere und offene Gesprächskultur, dann muss der aber auch echt liefern, ja? Also Fisch stinkt vom Kopf und ein Moderator oder ein Leiter welcher funktionalen Stellung auch immer in der Online-Konferenz hat deutlich mehr zu tun als in einem Präsenzmeeting. Ich glaube, dem sind die sich gar nicht klar.
Ja, ein kurzer anekdotischer Hinweis. Auf meinem YouTube-Kanal Medientrainer Plus gibt es einen Originalmitschnitt, ungekürzt mit einem Interview mit Christian Lindner, was ich mit meinen Studierenden zusammen gemacht habe für ein Projekt an der Hochschule Osnabrück. Und ich habe das Vorgespräch mit Lindner, habe ich im Video drangelassen mit seinem Einverständnis. Und zwar, dass man auch mal sieht, wie man in so ein Gespräch reinkommt. Und wir hatten natürlich etwas Smalltalk, aber es war einfach so, Lindner war in der Limousine unterwegs, auf dem Weg von A nach B. Es gab ein klares Zeitfenster. Ich hatte meine Studierenden da, die hatten zumindest mir ihre Fragen vorher eingereicht, also nicht Christian Lindner. Und ich wusste natürlich auch, dass meine Studierenden möglichst oft drankommen sollen. Und habe dann Christian Lindner auch ganz klar erklärt, wie die Regeln in dieser Videoschalte sind. Wir haben das per Zoom gemacht und man hört dann auch, wie Christian Lindner sagt, ja, ist aber hier ein hartes Regiment hier bei Ihnen, ja. Aber im Endeffekt haben wir unsere Agenda durchgekriegt und für meine Studierenden hat es gepasst. Also ich meine, meine Aufgabe war es ja jetzt nicht, Christian Lindner 20 Minuten Online-Konferenz zu ermöglichen, sondern mein Ziel war ja, meine Studierenden mit ihm in einen Dialog zu bekommen. Und dafür braucht es halt klare Rahmenbedingungen.
Aus psychologischer Sicht haben wir da zwei Effekte. Das eine ist, wir haben größere Macht des Systems oder Macht der Hierarchien in Videokonferenzen, was schlicht bedeutet, wer anfängt, wer den formelleren oder höheren Titel hat, der hat den höheren Redeanteil. Und für die anderen ist die Hürde größer, mal was zu sagen, weil man sich in der untergeordneten Position nicht schnell versichern kann, ob andere das auch so sehen. Also man hat einen kritischen Moment oder möchte was nachfragen, was jetzt nicht völlig offensichtlich ist. Im Präsenzmeeting würde man mal nach links und nach rechts gucken, sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen ähnlich. Und dann merkt man, ja, da ist Unruhe, die finden den Punkt auch wichtig. Und dann traut man sich vielleicht zu sagen, hallo, ich möchte hier noch was anmerken. Diese kleinen Kommunikationsaspekte sind in Online-Meetings alle weg. Was heißt, diejenigen, die ohnehin die anderen an die Wand quatschen und hierarchisch in einer höheren Position sind, sind das auch weiterhin. Das heißt, mit offen und locker kann ich in Online-Meetings nur arbeiten, wenn ich das instrumentalisiere. Also wenn ich dafür auch wieder Regeln habe.
Ja, da hast du schon recht. Auf der anderen Seite ermöglicht dieses Verhalten natürlich auch anderen wiederum, wenn sie sich in diesen Meetings etwas unwohl fühlen, in der Komfortzone zu bleiben, weil ja dann sozusagen die Platzhirsche sozusagen sich ihren Raum dann schon entsprechend nehmen und in deren Schatten kann man sich dann auch mal etwas verstecken.
Ich bin ja mit der steilen These eingestiegen, dass die Mehrzahl dieser Meetings total unproduktiv sind. Ich will da auch liefern. Jedes Online-Meeting, was Leuten unbestritten Lebenszeit kostet und auch das Unternehmen Geld, weil die Leute machen ja normal in der Zeit nichts anderes für das Unternehmen. Also jedes Meeting muss ein festes Ziel haben. Und dann erlebe ich manchmal Führungspersonen, die dann sagen, ja, ich möchte gerne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren. Sorry, das ist kein Ziel, dann schickst du halt ein PDF. Also alle Informationsbestandteile, die auch im Video oder in einem PDF zu erledigen sind, das ist der Videokonferenz wirklich vertane Zeit.
Aber wenn das Information mit Rückfragen ist, ist es natürlich wiederum dann etwas anderes. Aber dann reden wir ja nicht über eine reine Senderveranstaltung, sondern dann reden wir ja auch darüber, dass es im Dialogischen entsprechend läuft.
Ja, und der Dialog muss natürlich auch so sein, dass ich wirklich diese Rückmeldung bekomme. Und wenn ich mir nicht sicher bin, aufgrund der Hierarchie oder der Gruppengröße, dass sich die Leute melden, die wirklich für das Thema brennen oder sich daran interessieren, dann muss ich das anonymisieren oder eine schriftliche Option dazuschalten. Das ist mein nächster Punkt. Ein Online-Meeting, was keine Interaktivität hat, außer in die Runde gucken und hat jemand noch Fragen, ist kein produktives Online-Meeting, weil entweder wird gemeinsam an einem Board gearbeitet, es werden Ideen entwickelt, es wird eine Umfrage gemacht, was auch immer. Aber ein Meeting, wo, und ich spitze das zu, mehr als 5 Leute, man kann auch sich mal mit 3, 4 Leuten zusammensetzen und sagen, wir besprechen ein Thema, was dann noch viel näher an der Lebenswirklichkeit ist. Aber bei alles über 5 Leuten brauche ich zwingend vorher geplante interaktive Elemente, um wirklich zu wissen, was aus der Gruppe rauszuholen, weil sonst habe ich eine reine Senderveranstaltung und da tut's das berühmte PDF.
Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt mal so als Mediencoach ein paar Sachen zu sagen darf, es ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, in eine Kamera zu schauen. Jetzt sagt man, mein Gott, stell dich nicht so an, das ist eine Webcam, die anderen machen das auch. Ja, und wir hatten 2 Jahre Pandemie und ohne Webcams wären Elternabende auch nicht mehr möglich gewesen. Ja, das ist alles richtig, aber es macht natürlich unter Umständen auch für Führungskräfte einen Unterschied, ob ich jetzt einfach nur in einem Business-Meeting bin, mit, was weiß ich, 10 Leuten oder sowas, ja. Oder aber ob ich ein sogenanntes Town Hall habe, was dann noch in die Außenstandorte übertragen wird und wo dann auch mal schnell 1.000 oder 2.000 Menschen zuschauen. Das sind natürlich Medienauftritte, wo man sagt, da wird es dann schon ein bisschen ernsthafter, was die Ansprüche an die technische und auch strategische Performance betrifft. Da empfehlen sich natürlich dann auch hier und da mal das eine oder andere Coaching. Aber für den normalen Alltag braucht man das nicht. Aber wir müssen halt auch darüber uns im Klaren sein. Wenn ich mir so gar keine Gedanken mache, sieht man von mir nur die obere Hälfte meiner Schädeldecke oder sitze ich gerade mit der Webcam und habe ein Fenster mit Sonnenlicht im Hintergrund, ja, so dass man von mir maximal eine Silhouette sieht. Da muss man sagen, ja gut, das ist auch eine gewisse Art der Wertschätzung oder Nicht-Wertschätzung an alle anderen, die in diesem Meeting dran teilnehmen. Und wenn ich dann beispielsweise als Veranstalterin oder Veranstalter des Meetings, das muss ja nicht zwingend immer die Führungskraft sein, aber wenn ich dann selber mein eigenes Bild und meinen eigenen Ton nicht in Ordnung habe, dann kann ich nicht von den anderen erwarten, dass sie da auch wertschätzend mit der Kommunikation umgehen. Und vor allen Dingen als Leiter des Meetings, das ganz kurz noch, ich merke, MC schart ja schon mit den Hufen, die ist auch sofort wieder dran. Aber als Veranstalter des Meetings bin ich nicht, wenn es um 11 Uhr angesetzt ist, bin ich nicht um 11 Uhr dabei und wähle mich ein, sondern da bin ich halt 5 bis 8 Minuten früher da, um halt auch sicherzugehen, dass die Technik und so weiter alles passt.
Weil das, der Aspekt mit der Uhrzeit, da möchte ich eine positive Entwicklung in Online-Konferenzen von mir geben. Mir ist sehr positiv aufgefallen, dass Online-Termine deutlich pünktlicher beginnen, weil eben dieses, oh, ich hole mir noch einen Kaffee, ich habe keinen Parkplatz gefunden oder sonst irgendwas, eine geringere Rolle spielt. Also da kann man sich wirklich besser drauf verlassen, dass die Leute am Start sind, als in der Präsenz. Da war ich zum Beginn der Pandemie auch sehr, sehr positiv überrascht, dass das eingetreten ist. Und in einem Punkt möchte ich heftig widersprechen. Jede Führungskraft, die regelmäßig Online-Meetings veranstaltet und sei es auch nur Status-Meetings, sollte sich Gedanken darüber machen, was mache ich da? Also einmal natürlich meine Technik, meine Präsentation. Es ist Arbeitszeit. Und wenn ich ins Büro komme, komme ich auch nicht mit einer Tüte über dem Kopf oder den Schlappen, sondern da gucke ich auch, sehe ich vernünftig aus. Und wenn ich einen Raum vorbereite, wo ich mich mit Leuten treffe, tue ich das auch nicht im Keller Raum ohne Fenster, sondern ich sorge dafür, dass es einen Tisch gibt und zumindest jeder im öffentlichen Dienst zumindest auch seine Thermoskanne irgendwie abstellen kann. Worauf ich hinaus möchte, ist aber jeder, der das regelmäßig macht, sollte sich echt Gedanken machen, welche Zeit vertun wir da. Und bei der großen Klage der Unternehmen bezüglich der Bürokratie sage ich, naja, ihr schafft ja auch selber welche, indem man einfach viel zu viele dieser Dinge macht. Und jedes Meeting muss ein Ziel haben, am Ende muss was rauskommen, ansonsten muss ich mich fragen, warum veranstalte ich das überhaupt? Also alles, was mit Teamentwicklung und Teambildung und Führen auf Distanz zu tun hat, braucht extreme Vorbereitung. Also einfach nur zu sagen, wir haben ein verteiltes Team, wir müssen uns einmal die Woche sehen in einem Videomeeting, reicht definitiv nicht aus, um ein Team zu bilden. Das klappt einfach nicht. Wenn das nur online möglich ist, aufgrund großer Entfernungen, und dafür gibt es auch gute Gründe, dann muss ich mir einfach mehr einfallen lassen. Also da sind Führungskräfte mit der Teams- oder Zoom-Einladung relativ schnell fertig und glauben dann, das würde dann schon irgendwie laufen. Also Kommunikation, Teambuilding, Motivation kann ich nicht einfach so schnell mal eben so nebenbei in einem wöchentlichen Online-Meeting unterbringen. Das bedarf Vorbereitung, Planung, Konzeption.
Und von meiner Seite noch ein Hinweis zur Technik. Die Kamera ausgeschaltet zu lassen, finde ich, ist keine Option, wenn wir in einem Online-Video-Meeting sind, weil man setzt sich ja im Büro auch nicht eine Tüte über den Kopf, um sein Gesicht zu verhüllen. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist im Privaten und so weiter, ja, dafür gibt es digitale Hintergründe. Und auch im Privaten gibt's eine Wand an irgendeiner Stelle, die relativ neutral aussieht. Und dann kann man sich da auch hinsetzen. Was übrigens hier bei uns im Podcast, Sie können uns ja auch schreiben an podcast@nahbetrachtung.de. Was wir zum Beispiel als positives Feedback immer wieder mal hören, ist, dass man sagt, unsere Tonqualität wäre entsprechend gut. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir das hier auch mit einer vernünftigen Hörfunk- bzw. Podcast-Technik aufnehmen und nicht irgendwas über einen quäkigen Handy-Lautsprecher machen. Aber genauso ist es auch im Online-Meeting. Also das Bild kann ruhig mal ruckeln oder einfrieren, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn der Ton nicht sauber ist, ja, weil man sagt, naja gut, ich sitze ja einen halben Meter vom Laptop entfernt, dann tut es ja auch das eingebaute Mikrofon beispielsweise. Das ist keine gute Alternative, weil es dauert maximal 2-3 Minuten, wenn irgendwo der Ton zischelt oder nicht sauber übertragen wird. Der muss ja gar nicht aufwendig abgemischt werden, so wie wir das hier machen. Ja, aber einfach nur, das ist auch eine Form des Respekts an die anderen. Und es dauert 2-3 Minuten, dann ist sozusagen die ganze Konferenz genervt, wenn einer da einen schlechten Ton hat. Oh, na, man hat immer nur Aussetzer, ja, die man da hat.
Das hat auch was mit der Zoom-Fatigue zu tun, die wir am Anfang erwähnt haben. Das ist nämlich der Erschöpfungszustand, der nicht durch Überarbeitung eintritt, sondern einfach, weil der virtuelle Raum völlig anders aussieht als unser realer Raum, weil in Wirklichkeit sind menschliche Gesichter nicht nur 5 Zentimeter groß, also je nach Bildschirmgröße, und wir gucken uns auch nicht die ganze Zeit selber an. Das macht also auch Stress, als würde man den ganzen Tag im Bad vorm Spiegel stehen, das würde keiner ernsthaft machen, aber so doll ist es jetzt auch nicht. Aber man sieht sich halt auch immer selber. Also ich frage mich auch, warum Videokonferenzsysteme darauf nicht auch mal eingehen, dass man sein eigenes Bild zum Beispiel mal ausschalten kann, weil ich verändere mich nicht so großartig, wenn ich eine Stunde in so einem eine Kamera gucke.
Ja, aber ich habe zum Beispiel das Problem, bei mir friert die Mimik immer relativ schnell ein. Wenn ich zum Beispiel konzentriert bin oder sowas, dann geht das auf Kosten des Lächelns. Ja, also innerlich bin ich total entspannt und vielleicht auch fröhlich, aber man sieht mir das nicht so unbedingt an. Und das ist natürlich jetzt für einen Medienkommunikationstrainer ist das etwas ungünstig. Das heißt also, ich bevorzuge dann einen Aufbau, wo ich dann in aus dem Augenwinkel heraus immer wieder das Kontrollbild über mein eigenes Bild habe, weil es mich dann daran erinnert, Tom, du musst auch mal wieder lächeln.
Ja, das kann eine gute Idee sein, aber das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zu der Stimmung, weil wir, ich habe jetzt ganz viel genörgelt und was alles nicht so rund läuft und so weiter. Natürlich ist es auch wichtig, dass bei den ganzen Defiziten, die diese Videokonferenzen mit sich bringen, ich muss kompensieren. Und kompensieren, ich kann die Stimmung in einem Präsenzmeeting relativ leicht heben. Das geht ganz gut. Das kann eine Schale Kekse sein, das kann eine lustige Bemerkung sein, das kann eine Frage sein, wie die letzten Tage waren oder sonst irgendwas. Das können mittlerweile alle ganz gut. Das ist überhaupt gar kein Problem. In Online-Meetings macht man das nicht, weil man eben nicht in die Runde fragen kann und man die Reaktionen nicht so richtig abrufen kann. Das heißt, da muss ich mir echt mehr Gedanken machen, in welcher Stimmung möchte ich gerne so ein Meeting beginnen oder vielleicht auch enden. Aus psychologischer Sicht sage ich, gucken Sie auf den Anfang und auf das Ende, ob Sie in der Mitte besonders affektiv orientiert unterwegs sind, macht eigentlich nichts, das verschwimmt eher, sondern sehen Sie zu, dass Sie einen vernünftigen Anfang und vernünftiges Ende haben. Also wenn Sie sagen, ich möchte gerne Stimmung in Richtung einer produktiven Arbeitsatmosphäre heben oder wir haben vielleicht Frustrationselemente im Team, wo man sagt, Mensch, da müssen wir beim bisschen nachlegen, dann müssen Sie dann auch als Führungskraft dagegen steuern. Das machen nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also Stimmung in Videokonferenzen ein besonders schwieriges Thema. Es muss aktiv gesetzt werden. Es kann auch sein, dass ich das aktiv setzen möchte als Moderator, indem ich spezielle Fragen stelle, indem ich mal positive Aspekte besonders hervorhebe oder eben auch gezielt danach frage. Also es kann zum Beispiel auch sinnvoll sein zu sagen, was war denn jetzt besonders gut an Projekt X oder an Situation Y? Vorsicht, muss gut überlegt sein. Menschen werden das schnell als albern und aufgesetzt empfinden, wenn diese Antworten als gesteuert oder abgerufen wahrgenommen werden. Aber ruhig probieren und mal in Ruhe drüber nachdenken und nicht nur einfach froh sein, wenn die 30 Minuten rum sind und es Ping gibt und irgendwelche Warnhinweise.
Ja, jetzt muss man sagen, MC und ich, wir kommen aus komplett unterschiedlichen Anwendungen, was Online-Meetings betrifft. Also bei mir sind es in der Regel Vorabsprachen bei Medien- und Kommunikationstrainings, dass man sich schon mal gesehen hat. Was weiß ich, da ist dann nebenan Kommunikationsabteilung dabei oder PR-Agentur, der entsprechende Coach und ich. Dann wird sich sozusagen entsprechend vorgestellt. Man hat da sein Meeting und die eigentliche Arbeit findet in Präsenz statt. Also da komme ich jetzt natürlich nicht auf die Idee, noch besondere interaktive Elemente mit Whiteboard, digitale Art und so weiter zu machen.
Ihr seid aber auch nicht so
viele. Nee, das ist auch schon okay. Aber deshalb, darauf will ich ja hinaus, weil MC ist natürlich da jetzt auch aus der akademischen Lehre ganz andere Kaliber gewohnt mit Studierenden größerer Zahl. Was sind denn so Tools, wo du sagst, die kann man auch als Führungskraft mal ebenso einsetzen, ohne sich jetzt mal 4 Tage in die Tiefen von Zoom und Teams einarbeiten zu müssen, weil es muss ja auch handelbar sein.
Also eine ganz simple Sachen, die immer gut laufen, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, also ab 10 Leuten empfiehlt es sich zum Beispiel auch mal etwas anspruchsvollere Abstimmungen zu machen. Also bitte nicht ganz banale Sachen, sondern nehmen wir mal an, ich habe eine Frustrationssituation, ich möchte gerne mal wissen, wieso die Lage ist und dann nehme ich es gibt 2 Tricks, einmal sehr präzise Fragen. Ja, wie schwierig empfandet ihr das letzte Projekt oder den letzten Monat im Projekt? Das ist jetzt gerade mal ausgedacht und jetzt kommt das noch Wichtigere. Möglichst viele Antwortoptionen, also nicht nur ja, nein, sondern zu sagen zwischen, weiß ich nicht, 6 Stück zum Beispiel, zwischen, boah, das war echt eine Katastrophe, würde man etwas formeller formulieren, eben bis zu,
das heißt,
aus meiner Sicht lief alles gut.
Das ist eine Umfrage, die du dann vorbereitest über so ein Abstimmungstool oder wie?
Genau, die meisten Videokonferenzsysteme haben das on board, also da muss man jetzt auch gar nichts weitermachen. Und der Vorteil dabei ist, also nehmen wir mal an, ich habe 12 Leute, ich kriege 11 anonyme Rückmeldungen, wo Leute dann auch mal offen sagen können, boah, das war jetzt mal so gar nichts. Oder man sieht, oh, meine Sicht ist nicht adäquat, eigentlich lief alles gut und nur ich sehe die Probleme, weil ich mit dem Kunden zu lange zu tun habe. Das kann unglaublich erhellend sein, weil das eben Sachen sind, die man in einem Online-Meeting nicht auf der Tonspur zurückgemeldet bekommt in der hohen Validität.
Ja, auf der anderen Seite haben natürlich dann, wie ich finde, nicht ganz so unrecht, diejenigen, die da mal offen abstimmen sollen, haben natürlich dann auch die Situation, dass sie vielleicht sagen, ja, ist das wirklich so anonym oder wird das nicht doch irgendwie transparent? Wie ehrlich sind da die Antworten bei sowas?
Jetzt hat natürlich viel mit dem Vertrauen in das Tool zu tun, aber die Leute sind jetzt nicht so dämlich, ne? Also es gibt zum Beispiel Tools wie BigBlueButton, die sehr stark verbreitet sind im akademischen Kontext, wo bekannt ist, dass die anonyme Abstimmung nicht wirklich anonym ist. Ich hoffe, dass sie das mal bei den nächsten Systemen mal irgendwann mal beheben. Aber man sollte das auch nicht unterschätzen und wie gut das die Leute selber wissen. Und ich bin selber auch in der Beratungssituation schon mehrfach in Teams gewesen, wo ich vom Ergebnis überrascht worden bin. Also in der Regel habe ich ja vorher Kontakt.
Positiv oder negativ?
In beide Richtungen. Also ich habe vorher Kontakt mit Führungskräften und dann kommt man da in das Team und macht mal eine anonyme Befragung, wie es jetzt wirklich um die Befindlichkeit ausgeht und wie sehr die Leute unter einer schwierigen Situation leiden. Und dann ist es manchmal noch drastischer, als es vorher geschildert wurde. Da muss ich natürlich dazu sagen, wenn ich als Organisationspsychologin in Teams komme, lande ich ja nur in Teams, wo schon die Hütte brennt. Also keiner ruft einen Psychologen an und sagt, Mensch, kommen Sie mal vorbei, ist so schön bei uns. Sondern die sagen ja, rufen ja dann an, wenn sie sagen, ja, es läuft irgendwie so überhaupt nicht. Insofern, ich sehe außer in meinen eigenen Stellen eigentlich selten gut arbeitende Teams, sondern eben die, wo es Probleme gibt. Und deswegen weiß ich eben, wie wichtig es ist, mal ab und zu mal was einzufordern oder auch eine Ideensammlung, ne? Ein Whiteboard aufzumachen und sagen, so, wir brauchen jetzt mal gute Ideen zum Thema XY, wie könnten wir da rangehen? Bitte nur ernst gemeinte Sachen fragen, bitte nur Aspekte fragen, wo einen die Antwort wirklich interessiert. Wir machen keine Spielereien, also wenn, dann bitte als Spiel gekennzeichnet, aber bitte nichts, was irgendwie aufgesetzt wirkt, sondern hallo, ich bin Führungskraft, ich möchte wirklich von euch was erfahren, ich möchte wirklich, dass ihr mitarbeitet, denn eine der großen Gefahren im Online-Bereich ist, auch wenn Leute einmal ausgestiegen sind, also wenn die nach 3 Minuten feststellen, boah, keine Themen für mich heute dabei oder ich werde ja sowieso wieder nur zugetextet, dann steigen die aus und dann fängt es Bügeln an oder andere Sachen und die dann wieder zurückzuholen, ist irre schwierig.
Ja, einen Hinweis noch zu den Abstimmungen. Also wenn man eine Abstimmung initiiert, sollte man sie anschließend immer auch kommentieren. Also zumindest wertschätzend kommentieren. Also nicht sowas wie, okay, ja, okay, dann danke, kommen wir zum nächsten Punkt. Weil dann weiß keiner, warum habe ich jetzt hier abgestimmt. Ne? Also jetzt einfach nur la pour la zu machen, ja, also die Abstimmung der Abstimmung wegen, das ergibt natürlich keinen Sinn.
Also Führungskräfte unterschätzen in der Regel, dass das Leiten von Gruppen-Events wie Meetings oder Konferenzen tatsächlich auch eine Leitungs- und Führungsaufgabe ist. Wie du gerade gesagt hast, muss eine Deutung stattfinden im Sinne der Ziele des Teams oder im Sinne der Ziele des Unternehmens. Aber das ganz große Problem ist natürlich, dass das einfach nicht ernst genommen wird. So nach dem Motto, naja, ich bin hier Führungskraft, ich habe hier operative Aufgaben, die Projekte müssen laufen und so das bisschen Kommunikation, das mache ich so nebenbei. Dass das bisschen Kommunikation dazu führen kann, dass vielleicht Fluktuation im Team entsteht oder noch größer wird, dass Leute hinschmeißen, dass offen so eine Art Revolte oder Subgruppen untereinander bestehen und damit die Produktivität auch sehr stark eingeschränkt wird, das wird oft nicht gesehen. Also die Gefahren durch Kommunikation oder Meeting und Kultur werden gnadenlos unterschätzt.
Ja, und jetzt mal sozusagen ein kleiner Seitenweg, den ich hier kurz einschlagen möchte. Das ist das Telefonat. Und zwar ist folgendes. Wir haben natürlich inzwischen eine Meetingkultur, wo wir sagen, ja, wir machen Online-Video-Meeting. Ja, das ist aber auch für alle auch sehr aufwendig. Ja, derjenige, der jetzt im Auto unterwegs ist beispielsweise oder sowas, ja, für den fällt es halt schwer. Ja, ich sehe mich auch manchmal mit einer Speedbox auf dem Rastplatz fahren und da die Kameras im Auto zu installieren, damit ich mich in eine Videokonferenz einwählen kann. Sowas kommt vor, ja, sollte aber die Ausnahme sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es jetzt wirklich nur um diese normalen Absprachen geht, ja, so nach dem Motto, lass mal nochmal eben konferieren, wie wir jetzt die Inhalte beim So-und-so-Meeting oder beim So-und-so-Treffen entsprechend strukturieren, dass das Telefonat, das gute alte Telefonat dazu führt, dass man kürzer miteinander spricht, dass man fokussierter miteinander spricht, dass man weniger Ablenkung hat und aber dennoch zu einem sehr, sehr guten Ergebnis kommt. Sind das Sachen, die du auch beobachtest in deiner Kommunikation?
Also die Kommunikation auf der Audiospur ist oft wenig zielgerichtet, weil tatsächlich die Videokonferenzen das so ein Stück weit verwässert haben. Das ist schon richtig. Also man muss ein bisschen gucken, mit wem regel ich was. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch je nach Konstellation Beziehungsarbeit mit dazu. Und ich glaube, da fehlt den meisten Leuten das Gefühl. Muss ich jetzt hier, es ist ein Sales-Kontakt, vielleicht erst in der Anfangsphase, da kann ich nicht mit sehr harten Anforderungen an den Informationsgehalt rangehen. Oder ist das ein längerer Kontakt, wo es einfach nur um eine simple Absprache über Kollegen geht? Da muss man jetzt nicht 30 Minuten in der Tür miteinander quatschen oder am Telefon. Ich glaube, da fehlt den meisten Leuten einfach das Gefühl. Und das hat auch was mit Effizienz in Unternehmen zu tun. Ja, ich teile alle Klagen über Bürokratisierung und Prozesse, aber manchmal machen die sich diese Prozesse und diese Probleme aber auch echt selber.
Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite möchte ich nur eine Sache kurz ergänzen, weil du eben über das Ziel des Meetings gesprochen hast und nach dem Motto, das Meeting muss ein Ziel haben. Ja, die Auffassung teile ich auch. Ich möchte nur nicht, dass für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt eine leichte Unschärfe da reinkommt. Das bedeutet, liebe Führungskräfte, das bedeutet nicht, dass das Ergebnis vorher feststeht, ja, sondern das Ziel kann natürlich auch sozusagen viele Variablen eines noch nicht vorher definierten Ergebnisses haben. Also bitte nicht auf die Idee kommen nach dem Motto, wir machen jetzt nur noch ein Meeting, müssen aber vorher das Ziel schon festlegen und wehe, wir erreichen das nicht. Oder wenn ich das mal so ergänzen darf, wehe, ihre Kolleginnen und Kollegen kommen dahinter, dass sie jetzt gerade eine Stunde alle in einem Online-Meeting waren und das Ziel bzw. das Ergebnis hätte vorher schon festgestanden. Das ergibt keinen Sinn.
Also vielleicht gucken wir mal auf ganz konkrete Ziele. Ich hatte das Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren, ja bereits ausgeschlossen. Was können Ziele sein? Eben zum Beispiel Rückmeldungen zu einem Prozess einzuholen oder Ideen zu sammeln. Wie könnte man da weiter vorgehen? Man könnte auch sagen, oh, wir haben folgende Hemmnisse und Probleme. Gibt es Ideen, wie wir damit konkret umgehen können? Oder wir haben folgende Probleme im Prozess. Wir haben, weiß ich nicht, haben Leute verloren oder Leute sind länger nicht da. Wir müssen die Arbeit neu verteilen. Und dann versuchen die Leute dann eben auch auf die neuen Vereinbarungen zu committen. Natürlich kann ich auch jedem eine neue Aufgabe zuweisen, aber das gemeinsam zu tun hat natürlich dann auch schon mal so gruppendynamische Effekte. Auch da positiven Sinne, ich kann die Gruppe auch aktiv nutzen. Die können auch Verstärkungseffekte haben, wie eben zum Beispiel, na komm, jetzt packen wir mal alle zusammen mit an. Also da kann viel mehr passieren und viel mehr genutzt werden, als es heute genutzt wird. Und wenn ich vorher klar habe, was will ich für ein Ziel haben, dann kann ich das auch leichter erreichen. Die Ziele des Meetings bitte nicht oben in die Tagesordnung schreiben, sondern erstmal für sich klar haben. Ein Ziel kann auch sein, ich möchte als Führungskraft der Coolste und der Tollste sein oder die Coolste und die Tollste.
Das sollte man auf gar keinen Fall aktiv kommunizieren.
Nein, aber das kann auch mal ein Ziel sein, zu sagen, Mensch, ich möchte klar machen, was wir alles Tolles machen. Ich möchte die Rückmeldungen verstärken.
Ja, dann kriegst du ja schon wieder Inhalt. Ich dachte, du wärst jetzt nur beim Ego.
Meinetwegen kann auch eine Führungskraft sich mal cool finden. Und wenn mir einer dafür dann ein konsistentes Konzept für eine Videokonferenz vorlegt, dann wäre ich sehr begeistert und ich würde auch daran mitarbeiten. Also es kann zum Beispiel der Fall sein, eine neue Führungskraft hatte ich letztens auch, hat im Team einen schlechten Stand aus Gründen, die die Person nicht zu verantworten hat. Vorher ist einiges schiefgelaufen, ne? Geht hinten und läuft hinten und vorne nicht. Dann kann das Ziel auch mal einfach sein, hallo, ich möchte meinen Leuten zeigen, was ich kann, was ich drauf habe und möchte versuchen, die zusammenzuholen. Präsenz geht nicht wegen zu großer Entfernungen. Es gibt manchmal Sachen, wo es nicht funktioniert, wo das dann die B-Option ist. Und dann muss ich auch klar sein, so, ich möchte danach als strahlende Figur aus diesem Ding gehen. Und dann muss ich aber auch dafür arbeiten, dann muss ich auch liefern. Da geht TOP 1 bis 6 reicht dann nie aus.
So, jetzt liefer doch mal das MC Online-Meeting Schlaraffenland. Was wäre jetzt sozusagen, wenn du es jetzt so in 60 oder 90 Sekunden zusammenfassen müsstest, was wäre denn sozusagen das ideale Meeting deiner Ansicht nach?
Aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich partizipiere, dass mir keine Minute langweilig ist, dass ich weiß, wann ich wieder dran bin und dass ich aufpassen muss, dass es also die Verbindlichkeit gibt und es echt auffällt, wenn die Kamera aus ist, ich an der Abstimmung nicht teilnehme oder ich die Pfoten von der Tastatur habe. Also ich muss als Mitarbeiter schon gefordert sein, weil Unterforderung, Bohrort ist genauso unerfreulich. Aus der Sicht der Führungskraft ist das gute Meeting, wenn nachher Leute sagen, boah, da ist jetzt echt was bei rumgekommen und wir hätten doch eine halbe Stunde länger machen können.
Eine halbe Stunde länger, aber dann auch mit entsprechendem Inhalt. Also, schlechte Erlebnisse haben wir wahrscheinlich alle schon mit Meetings gemacht. Wir hoffen darauf, dass es künftig entsprechend besser geht. Und wenn Sie also selbst Meetings leiten, denken Sie bitte daran, zuhören ist für alle anstrengender als reden. Also nehmen Sie die Kolleginnen und Kollegen auch alle nochmal entsprechend dran. So, wir haben jetzt hier geredet. Wir hören jetzt gleich auf mit Reden, nicht ohne Ihnen aber vorher zu sagen, abonnieren Sie bitte diesen Podcast, lassen Sie gerne auch mal eine Bewertung da. Sie können uns schreiben mit Anregungen, Lob und Kritik unter podcast@nahbetrachtung.de. Das kommt dann sowohl bei MC als auch bei mir, kommt es entsprechend an, also podcast@nahbetrachtung.de. Und ich sehe gerade im Gesicht von MC irgendwie noch ein Fragezeichen. Irgendwas habe ich falsch gemacht in dieser Folge, offenbar.
Ja, Sag's. Also wir haben ja viel über Stimmung gesprochen und da mit dem Lächeln müsstest du allerdings echt noch nachlegen.
Ich habe also wieder zu wenig gelächelt. Gut, dann gelobe ich da entsprechende Besserung. Auf der anderen Seite, wenn es nur das ist, ja, wir wünschen Ihnen sozusagen weiterhin viel Freude, viel anspruchsvolle Unterhaltung mit der Nahbetrachtung.